Ja, guten Abend. Vielleicht eine kurze Story zu Anfang, die ich gerade erlebt habe, ganz frisch. Auf dem Weg hierher, letztes Mal hatte ich ja keine Stimme, diesmal hatte ich kein Öl. Bin also losgefahren mit dem Firmenwagen und der Tank war voll. Und das hat mich dann auch dazu verleitet, dann brauche ich auch kein Geld mitnehmen. Zur Not kriege ich ja wahrscheinlich hier wieder was. Und dann hatte ich 9 Euro im Portemonnaie und unterwegs leuchtete das Öllämpchen auf. Jetzt hatte ich eine Erinnerung, vor 30 Jahren habe ich mal das Auto meines Vaters kaputt gefahren. Als ich auch ohne Öl gefahren bin, dachte ich, das darf nicht mehr passieren. Aber ich war schon unter Zeitdruck. Was macht man dann? Na, erstmal langsam fahren, ich war ja schon auf der Autobahn. Beim Navi kann man ja gucken, wann die nächste Tankstelle kommt, aber da kam so schnell keine, also musste ich halt ziemlich langsam fahren, um den Motor zu schonen. Nebenbei natürlich gebetet, dass es gut geht. Dann kam endlich eine Tankstelle, Abfahrt Florstadt, also eine ganze Weile musste ich schon tuckern, habe dann halt auch viel Zeit verloren. Aber für 9 Euro bekommt man eben kein Öl, höchstens einen halben Liter vom billigsten, aber die hatten nur Liter. Und der Tankstellenwärter war so unbarmherzig, war nicht zu handeln. Ich habe gesagt, ob er mir was leihen kann, er kriegt es nachher zurück. Ich lasse ihm mein Handy da, ich kann Ihnen nicht helfen, hat er immer wieder gesagt. Na, kaufen Sie sich doch Öl und ich kaufe Ihnen dann ein bisschen ab davon. Nee, dann kam eine rein, das gleiche Spiel nochmal. Ich habe gesagt, ich muss predigen um 6, wenn nicht das mal sein. Alle unbarmherzig. Dann kam der dritte rein und der wollte mir dann was leihen, aber der hat dann gesagt, wir können auch zur Feuerwehr und da kriegen Sie Öl. Also Feuerwehr, dann Freund und Helfer. Da habe ich dann 5 Euro für 1 Liter Öl vom Besten bekommen. So hatte ich jetzt noch 4 Euro übrig fürs Opfer. Ist doch gut, oder? Das habe ich so richtig gerne gegeben. Das war ja übrig. Und es geht ja um Freude im Glaubensleben. Vielleicht so ein kleiner Exkurs mit Freude. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das war so ein Motto, was immer Manfred in der Kirche des Nazarenes in Gelnhausen, immer beim Opfersammeln, hat er diesen Vers zitiert. Und ich saß da als Jungbekehrter und hatte keine Freude beim Geben. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn einen fröhlichen Geber Gott liebt, dann muss ich ja nichts geben. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, ich gebe dir erst, ich habe schon gespendet, aber halt nicht meinen Zehnten. Und das war so mein Ziel. Dann habe ich gebetet, also Herr, ich will mit Freude geben, also musst du mir Freude zum Geben schenken. Dann gebe ich auch meinen Zehnten. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, diese Gebetserhörung. Vorher habe ich nicht meinen Zehnten, sondern einfach nur ins Opfer gelegt, halt immer mal wieder was. Und dann konnte ich auch mit Freude meinen Zehnten geben. Also Gott, so kann das Gott machen, wenn wir auch bereit sind. Die Freude kommt ja vom Herrn. Das heißt ja in der Jahreslosung, jetzt nach Luther, also die andere steht ja zwar überall, Gott nahe zu sein ist mein Glück, aber ist ja nur die kurze Version, die lange haben wir ja schon gesungen im ersten Lied. Das war ja, wer es gemerkt hat, genau die Jahreslosung nach Luther. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, und dass ich verkündige all dein Tun. Kennen wir jetzt schon auswendig, gut, oder? Weil wir das Lied kennen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und das war auch tatsächlich eigentlich schon das Motiv, so ein bisschen zumindest überhaupt zu Gott zu finden, mich Gott zu nahen, weil ich auf der Suche nach Glück vor inzwischen 27 Jahren einfach überall suchte und so eines Tages eben auch bei Gott mein Glück. Und da habe ich es dann auch gefunden. Und bis heute habe ich deshalb meine Suche eingestellt nach etwas anderem, außer nach der Freude bei Gott. Es gibt ja viele, auch Christen, die überall noch ihre Freuden suchen und meinen, das reicht ja nicht, Jesus allein. Wird zwar oft gepredigt, aber das kann ja nicht alles sein. Man muss ja auch noch irgendwo anders Freude herholen. Heute spricht man dann oft von so einem Kick. Oder man muss halt irgendwie besondere Gottesdienste besuchen, um irgendwie besonders gesegnet zu werden oder besonders viel geistlichen Input zu bekommen, was auch immer. Ich denke, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Die kurze Form der Jahreslosung trifft trotzdem den Nagel auf den Kopf. Aber es kommt natürlich auch darauf an, will ich denn dort mein Glück suchen? Also Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist ja auch eine innere Haltung. Wenn ich jetzt mir eine Digitalkamera kaufe, weil in der Werbung versprochen wird, wenn Sie diese Digitalkamera besitzen, werden Sie glücklich. Dann kann man die natürlich kaufen. Wenn man aber gar kein Interesse am Fotografieren hat, bringt die Kamera ja gar nichts, nur weil sie im Regal steht. Sondern ich muss auch einen Bezug haben zur Kamera. Also das heißt, ich muss auch letztendlich begeistert sein vom Fotografieren, und dann ist die Kamera, trägt dazu bei, dass es mir Freude macht. Und ich denke, so eine Haltung muss ich auch erstmal haben, um überhaupt Gott zu nahen, sonst tue ich es ja gar nicht. Nur mal gut, Gott mag es ja geben, aber mein Glück zu finden hängt ja auch mit meiner inneren Einstellung zusammen. Und ich hoffe, dass unsere Haltung und unsere Freude sich da ändert, dass wir wirklich bei ihm unser Glück suchen. Ich meine, die Jahreslosung werden wir noch öfter hören dieses Jahr, dass wir einfach das beherzigen. Das soll in meinem Leben umsetzbar sein. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das möchte ich auch wollen. Um es nochmal zurückzukommen auf vorhin die Situation. Ich habe ja dann beim Tankstellenpächter, also der hat mir ja das Öl nicht rausgerückt und der erste Mann auch nicht. Was macht man jetzt, wenn man merkt, oh, wenn ich kann es gerade noch so schaffen zum Gottesdienst, da kann man ja auch ein bisschen hektisch werden und die Krise kriegen. Aber irgendwie war ich total relaxed und dachte, bin mal gespannt, dass Gott sich, das wird schon noch irgendwie eine Lösung geben. Zur Not fahre ich halt ohne Öl. Keine Ahnung, das wird schon irgendwie klappen. Auf jeden Fall hat mich das da schon durchgetragen, dass ich eigentlich mich gar nicht aufgeregt habe. Auch nicht über diesen Mann, bei dem fahre ich nachher nochmal vorbei, komme ich nachher noch bei Punkt 3 der Predigt drauf zurück. Ich denke, es ist immer auch meine Haltung entscheidend, wo suche ich Glück, wo suche ich meine Freude. Meine drei Punkte: such die Nähe zu Gott, also Gott nahen, setz dein Vertrauen auf Gott, also Gott vertrauen, und rede von Gott. Also ganz kurz: Gott nahen, Gott vertrauen, von Gott reden, wenn man sich vielleicht so schon merken kann. Ganz einfach. Wir kennen ja Psalm 73, ich hoffe, wir haben den schon mal gelesen, weil da steht ja die Jahreslosung drin. Und dieser Vers 28, diese Jahreslosung, ist eigentlich das Ende erst dieses Psalms. Und der ganze Psalm ist eigentlich eher ein Klagepsalm, wo Asaf sich mehr oder weniger beschwert. Er war ja Musiker, der an der Bundeslade diente. Und er beschwert sich jetzt bei Gott, dass es allen Menschen so gut geht. Selbst denen, die von ihm, von Gott gar nichts wissen wollen, denen geht's gut. Die fahren, heute würde man sagen, die fahren bessere Autos, die haben mehr Kohle, die haben ein schöneres Haus, was auch immer. Alles gelingt bei denen. Und ich, wo bleib ich? Ich vertraue Gott und habe scheinbar gar nichts davon. So jetzt ins heutige Deutsch übersetzt die Worte Asaf, sein Klagen. Aber irgendwann im Laufe dieses Gebetes ändert sich sein Blickwinkel. Und das passiert ja oft, hoffe ich auch bei uns, wenn wir beten, wenn wir zu Gott nahen, dass sich einfach unser Blickwinkel ändert, weil das ist ganz entscheidend wichtig. Und dann sieht er eben, als er ins Heiligtum Gottes tritt, Vers 17, so sann ich nach, Vers 16, ob ich es begreifen könnte, es war mir zu schwer, warum das denn so ist, so ungerecht scheinbar. Und dann, bis ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Also hat plötzlich kapiert, also irgendwann ist der Schluss. Wir nehmen ja gar nichts mit ins Grab. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir kommen genauso ins Grab. Na gut, wir haben dann noch vielleicht was an, ein Totenhemd. Eigentlich mit ein bisschen mehr, als wir geboren werden, nackt. Mehr nehmen wir nicht mit, egal wie viel Karriere wir gemacht haben oder was auch immer. Und da hat er plötzlich diesen Blick und merkt, Mensch, dann habe ich aber was davon. Ich werde belohnt im Himmel. Oder überhaupt, ich bin beim Herrn. Die Gottlosen nicht. Das ist vielleicht manchmal ein schwacher Trost, weil wir leben nun mal im Hier und Jetzt. Aber trotzdem, oder vielleicht kennen wir uns auch ein Stück weit wieder. Es gibt ja viel Grund zu klagen. Ich habe so ein paar Dinge hier aufgeschrieben. Die Politiker, die Umweltverschmutzung, die Klimakatastrophe, den Euro, die Öl- und Benzinpreise, das zu geringe Gehalt, der blöde Chef, die Nachbarn, die schwer erziehbaren Kinder, das Altwerden, die Krankheiten, die Sterbefälle in der Familie. Also wahrscheinlich würden jedem von uns gleich 10 Dinge einfallen, über die man klagen könnte, oder? Oder über die wir sogar klagen. Nicht könnte, sondern wir klagen sogar darüber. Ich hoffe hinterher nicht mehr. Weil Klagen ist ja immer dazu da, das bei Gott abzuladen, um dann wieder ermutigt ins Tagesgeschäft überzugehen. Klagen ist ja eigentlich keine Lösung, wenn wir dabei es stehen lassen. Unser Blick wird ja dadurch auch vernebelt. Man kommt ja in so ein Jammertal. Wir dürfen klagen, aber wir sollen die Klagen dann unser Herz bei Gott ausschütten und sie dann auch bei ihm lassen. Gott hat ja auch mit den ganzen Dingen Mühe, die beklagenswert sind. Aber ich habe es schon öfter mal gesagt, weil es einfach meine felsenfeste Überzeugung. Am meisten Mühe hat er doch mit jedem Einzelnen von uns. Wir haben vor kurzem so eine Schulung gehabt über Seelsorge. Und das wusste ich eigentlich alles schon, aber das hat er so richtig reingehämmert und jetzt kommt es mir, ist immer mein erster Gedanke, dass der Ursprung aller Sünde steckt in mir. Seit Adam. Ich bin so geboren. Das heißt, wie es oft gemacht wird in der Psychologie oder wenn man zum Therapeut geht, dann werden die Dinge auf irgendwas geschoben. Die anderen, die Umstände, die Kindheit. Und es ist klar, wenn man dann, ich mache jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel, wenn dann jemand zu uns kommt und ist vom eigenen Vater missbraucht worden, von Kind an, und dann geschädigt ist, dann kann man da ganz barmherzig werden und denken, das Kind hatte ja keine Chance. Das muss ja so kaputt sein und so. Aber wenn sie dann falsch lebt und hasst und sich selbst verletzt oder sich umbringt, das ist alles Sünde. Warum reagiert jemand so darauf? Das ist natürlich ein drastisches Beispiel, weil er Sünder ist. Wenn ich genervt bin, und das kommt schon öfter mal vor, da gibt es Anrufe, da könntest du reinhauen, was manche Leute mit Leute die Zeit stehlen. Der erste Gedanke, der seit dieser Schulung kommt, ich bin durch und durch sündig. Wenn ich nur so ein bisschen ungeduldig werde, so ein bisschen komisches Gefühl kriege gegenüber der Person am Telefon. Das ist, weil ich ein sündiges Herz habe, nicht weil die Person mich reizt. Warum kann sie mich denn reizen? Weil die Sünde in mir lebt. Das ist jetzt eigentlich ein kurzer Exkurs, aber der ist ganz entscheidend wichtig. Wenn jemand zu uns kommt, weil er ein Problem hat mit dem Ehepartner, der Ehepartner ist die absolute Qual, müssen wir trotzdem bedenken, das Problem sitzt vor uns. Den Ehepartner können wir nicht ändern. Das Problem sitzt vor uns. Die Person kommt nicht klar. Das ist jetzt hart. Warum kommt sie nicht klar? Weil sie ein Sünder ist. Es sind nie die Umstände. Es ist nie der andere. Es ist nie die Kindheit. Es ist nie die Vergangenheit. Nie, 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 nie. Es ist immer das sündige Herz, was dazu neigt, böse Dinge zu tun. Und das andere wühlt nur den Schlamm auf. Vielleicht ein Beispiel, was mir immer hilft. Wenn ich einen Stein werfe in einen Tümpel, wird das Wasser trüb. Warum wird das Wasser trüb? Weil mein Stein rein wird. Der Stein ist die Ursache, aber der Schlamm ist im Tümpel. Das Wasser, da ist der Schlamm. Und so sind wir. Und da kommen Umstände, da bricht irgendeine Kleinigkeit über uns herein und dann wird das sündige Herz einfach aufgewühlt. Dann rastet es aus. Dann jammert es rum, klagt, kriegt Psychosen, was weiß ich. Das ist alles Folge der Sünde. Da wird heute viel anders gelehrt, weil man von der Psychologie her vieles, der Mensch ist doch, kann doch nicht so böse sein, wie die Bibel das sagt. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin gerade mehr beim Thema, aber das ist mir als Seelsorger auch unendlich wichtig. Und wir merken, man kann auch diesen Menschen helfen. Die können das Schlimmste auf der Welt erlebt haben. Die müssen lernen, dass sie Sünder sind. Und dass sie Verantwortung tragen müssen für ihr Leben, auch für die Vergangenheit. Weil das ist ja immer eine Reaktion. Wie reagiere ich? Ich muss ja nicht so reagieren auf die Dinge, die passieren, sondern meine Reaktion ist oft geneigt von meinem sündigen Herz. Und dann tue ich eben falsche Dinge. Gott möchte immer unser Herz erreichen, ganz wichtig. Aber zurück zum Thema. Freude im Glaubensleben. Mein erster Punkt, Gott nahen. Gott nahen. Gottes Nähe suchen. Zu Gott halten, heißt es bei Luther. In Jakobus 4, Vers 4 heißt es auch so schön, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber Gott ist doch nah, oder? Gott ist doch überall. Im Psalm 145 heißt es, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernstlich anrufen. Das heißt, ich kann diese Nähe eigentlich immer wieder herstellen, indem ich ihn anrufe. Ich heiße Gott überall. Aber die Nähe in der Beziehung geschieht, indem ich mit ihm rede. Und Psalm 119, Herr, du bist nah und deine Gebote sind eitel Wahrheit. Da steht seine Gebote oder man könnte sagen Gottes Wort in Verbindung mit dem Nahesein. Und ich glaube, das sind eigentlich die zwei grundlegenden Dinge, die wir ja als Christen sowieso schon wissen, aber vielleicht viel zu selten praktizieren, nämlich Bibellesen und Gebet. So einfach, weiß jeder. Aber wir tun es nicht. Oder viel zu selten. Obwohl wir so Gott so gern so nah wären, oder? Suchen wir ihn viel zu selten, seine Nähe. Manche gehen in den Wald, um Gott nahe zu sein. Ich bin bis nach Indien gereist, um eine Gotteserfahrung zu machen, damals. Manche erleben Gott in der Krise. Alles schön und gut. Manche sind nach der Suche nach besonderen Erlebnissen oder Erfahrungen oder besonderer Geistesfülle. Aber wo finde ich denn Gott am meisten? Hier. Hier. Hier ist Gott nah. Das ist es. Also, Jesus wurde Mensch, das Fleischgewordene. Wie wird Jesus genannt? Logos, Wort. Er identifiziert sich mit seinem Wort, mit der Bibel. Hier ist Gott nah, nicht im Wald. Da kann ich schon auch staunen über Gottes Schöpfung. Aber da kann ich ihm nie so nah sein, wie wenn ich die Bibel aufschlage. Das kann ich natürlich auch im Wald tun, wo es einsam ist, aber das kann ich überall. Und wenn ich keine Bibel habe, kann ich sein Wort zitieren, wenn ich es auswendig weiß. Aber das ist doch ein altes, verstaubtes Buch, oder? Könnte man meinen. Das Wort des lebendigen Gottes. Hier redet Gott. Er kann immer noch auch Dinge, andere Dinge benutzen, auch mal übernatürliche, aber hauptsächlich redet er hier. Nicht in irgendwelchen besonderen Erfahrungen, die können auch mal sein. Die nehmen aber nach meiner Erfahrung ab, je länger wir gläubig sind und je fester wir fundamentiert sind im Wort Gottes, dann brauchen wir diese besonderen Dinge gar nicht mehr so. Das ist eher was für Babychristen. Die brauchen noch so viel mehr Streicheleinheiten. Das lässt dann nach, weil wir gefestigt werden im Wort Gottes. Da sind wir Gott nah. Das heißt, ich muss es kennen. Der Willi hat mir so schön gesagt, aber das habe ich mir zu Herzen genommen bis heute. Lies doch jedes Jahr einmal die Bibel durch. Nimm dir immer wieder mal eine neue Übersetzung. Das ist so bereichernd. Immer wieder, zum Glück gibt es immer wieder Nachschub, also immer wieder werden die Bibel neu übersetzt. Sonst wird es ja eng. Irgendwann weiß man nicht mehr, was soll man noch lesen. Dann liest man halt wieder Luther oder Elberfelder oder was weiß ich. Aber lesen wir die Bibel dann immer noch als Wort Gottes? Nicht, das ist kein Lesebuch. Hier erfahre ich auch was über Gott oder über Israel. Aber in erster Linie muss ich die Bibel so lesen, Gott redet zu mir durch sein Wort in mein Herz. Mit dieser Haltung, das ist ganz entscheidend. Und interessant, beim Psalm 119, dem längsten Psalm der Bibel, da geht es ja nur um das Wort Gottes. Und wisst ihr was, könnt ihr mal zu Hause als Hausaufgabe machen. Na, ich muss doch mal aufschlagen. Da gibt es ziemlich viele Verse, da steht das Wort Gottes in Verbindung mit Freude. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen. Ich habe Freude an deinen Satzungen. Ich habe Freude an deinen Mahnungen. Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Deine Mahnungen sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Also dieser Psalmist, der wusste, die Freude kommt vom Wort. Das ist das Prägende. Und da habe ich mir überall ein Smiley hingemacht. Das wäre die Hausaufgabe. Könnt ihr auch so machen. Mit Bleistift habe ich es gemacht. Ein Smiley in dem längsten Psalm, wo es überall um Freude geht. Das heißt, da scheint ein Zusammenhang zu sein. Freude durch das Lesen des Wortes. Und die andere Möglichkeit, Gott zu nahen, ist das Gebet, hatte ich schon gesagt. Wir dürfen vor Gott treten und unser Herz ausschütten. Und da muss ich nicht 50 Euro zahlen, wie beim Psychologen. Da muss ich nicht extra noch hinfahren bis nach Frankfurt oder was weiß ich, habe ich zumindest mal gemacht früher, einmal die Woche nach Frankfurt gefahren. Das waren, ich glaube, 60 D-Mark. Da hat ein bisschen was die Kasse übernommen, den Rest hat mein Vater gezahlt. Aber es ist schon teuer, oder? 60 D-Mark für eine Stunde. Ich habe ja auch nur geredet, der hat nichts gesagt. Also im Verhältnis war das vielleicht 90-10. Ich weiß auch nicht mehr, was der mir geraten hat. Ich könnte höchstens noch sagen, was ich erzählt habe, weil das war eben das, was mich damals belastet hat. Und jetzt dürfen wir das einfach so Gott sagen. Umsonst, zu jeder Zeit, wir müssen nicht mal irgendwo hinfahren, wir können das hier auf dem Platz machen. Was uns gerade belastet. In Jakobus 4 heißt es dann, wo es ja auch um Gott nahen geht, da heißt es, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und die Priester im Alten Testament, um Gott zu nahen, mussten sie sich eben heiligen. Dazu gehörte ein Opfer bringen. Und heute, wir müssen mit reinem Herzen, das heißt, wir müssen Sünde bekennen, wenn wir uns Gott nahen wollen. Das heißt, wir können nicht einfach so Gott volllabern. Wir sollen gereinigt sein. Das heißt, Sünde, wenn sie denn da ist, und die ist immer da, die sollte als erstes genannt werden. Das und das steht gerade zwischen mir und Gott. Habe ich das schon ihm gesagt? Ich muss ja nicht ein langes Bußgebet sprechen, ich muss es aber ihm nennen, bekennen. Ich muss es nennen. Herr, da habe ich falsch gehandelt. Da bin ich verbogen. Da kam wieder meine sündige Natur zum Vorschein. Vergib. Vergeben hat er es zwar schon, aber er will's nochmal gesagt bekommen. Und dann dürfen wir unser Herz ausschütten, aber erwarten wir dann auch, dass es weg ist? Halten wir das dann immer wieder zurück? Ganz oft nennen wir doch die Dinge immer und immer wieder, oder? Wann glauben wir denn, dass sich jetzt Gott drum kümmert? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Um was geht's da? Nahrung und Kleidung. Also um die Grundbedürfnisse, alles, was wir zum Leben brauchen, können wir heute übertragen. Das heißt, wenn ich nach seinem Reich trachte, kümmert er sich um alles andere. Aber das glauben wir ja gar nicht, oder? Ganz oft meinen wir müssten nach allem trachten. Und klar, Gott versorgt uns auch noch irgendwie ein bisschen nebenbei, aber die Haltung ist entscheidend. Ist es mein Trachten wirklich nach Gottes Reich? Und das Geheimnis auch bei uns in der Seelsorge, im Helpcenter, natürlich kommen wir da nicht so platt mit raus, jetzt sind ja keine Gäste da, aber eigentlich ist unser Hauptanliegen, dass sie lernen, nach Gottes Reich zu trachten. Nachdem sie vorher nur danach getrachtet haben, ihr Problem endlich loszuwerden. Damit kommen Menschen in die Seelsorge, weil sie Probleme haben. Aber was will denn Gott? Gott will doch, dass wir seinem Ebenbild, Jesus Christus, seinem Sohn, immer ähnlicher werden. Also das geht ja gar nicht, auch das wieder ein Exkurs Seelsorge, es geht in der Seelsorge gar nicht darum, dass es demjenigen, der zu mir kommt, besser geht, sondern dass er lernt, mit seinem Problem anders umzugehen. Dass er lernt, überhaupt sein Denken zu ändern. Und was muss da geändert werden? Ich lebe zur Ehre Gottes. Epheser 1, Vers 12, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Das haben wir uns ganz bewusst als Ehetrauspruch ausgesucht, weil das Zentrum des Lebens ist. Ich lebe, um Gott Ehre zu geben. Nichts anderes. Ob ich da jetzt Probleme habe oder nicht, das ist ja völlig egal. Es geht um meine Grundhaltung. Und übrigens, wenn ich diese Grundhaltung habe, habe ich fast keine Probleme. Weil um die kümmert sich ja Gott. Aber mein Trachten muss nach Gottes Reich sein. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist ganz entscheidend. Weil das ist die Lösung. So schlicht wie das Evangelium ist, das ist die Wahrheit. Jesus Christus reicht. Die Nähe zu Gott reicht. Ich habe 7 Jahre nach Wahrheit gesucht, nach Erfüllung und habe alles ausprobiert, was ich zumindest in den 7 Jahren reinpacken konnte. Von Drogen bis Alkohol bis Frauengeschichten bis Erlebnis, Kicks ohne Ende, die es damals gab. Manche gibt es jetzt neu, die gab es damals noch nicht, aber sonst hätte ich die auch gemacht. Das erfüllt alles nicht. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und ich habe auf meiner Asienreise Menschen getroffen, die waren seit Jahren unterwegs auf der Suche nach irgendeinem Platz auf der Welt, wo sie endlich glücklich werden können. Die suchen immer noch. Wenn sie nicht Gott gefunden haben, das ist ganz egal, wo man sich befindet, ob hier auf dem Stuhl sitzend. Wo schreibt Paulus den Philipperbrief, den Freudenbrief? Aus dem Gefängnis. Ist ja eigentlich absurd. Ist ja der schlimmste Platz, also wo wir auf keinen Fall hinwollen, oder? Hoffe ich doch mal. Und da schreibt er einen Freudenbrief. Ja, woran liegt das dann? Weil er ganz nahe mit Gott verbunden lebt. Weil Gott ihn gebraucht. Weil er einfach erkannt hat, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Sein Leben ist Christus. Und das ist eigentlich, das ist nicht nur für besonders Geistliche, das ist für uns alle. Unser Leben ist der Herr. Nicht mein Schlamassel. Zu Gott nahen, Gottes Nähe suchen. Der zweite Punkt, Gott vertrauen. Meine Zuversicht auf Gott setzen, heißt es bei Luther. Oder Gott zur Zuflucht machen, heißt es bei Schlachter. Aber wohin fliehen wir denn tatsächlich in der Not? Wie kann man Vertrauen lernen? Die Kinder haben ja natürlicherweise ein fast grenzenloses Vertrauen zu ihren Eltern, zumindest am Anfang, bis sie vielleicht immer wieder enttäuscht werden. Und so ist es dann manchmal mit den Gästen, die zu uns kommen, die haben so viel Enttäuschung erlebt, dass sie ihre Eltern fast hassen, weil sie nur enttäuscht wurden. Und das sind oft auch christliche Eltern, aus christlichen Elternhäusern. Und die Kinder sind enttäuscht vom Glauben der Eltern, von dem, was sie ihnen vorgelebt haben. Vielleicht ein Beispiel. Ein Vater ruft dem Kind im Schwimmbad zu, das Kind steht am Beckenrand, spring, ich fange dich auf. Und dann lässt er das Kind ins Wasser fallen, geht einen Schritt zurück, während das Kind springt und denkt noch, ach, das trägt dazu bei, dass das Kind jetzt schwimmen lernt, weil es endlich gesprungen ist, jetzt muss es ja planschen und dann nimmt es zwar irgendwann, aber wisst ihr was, wenn nur 2, 3 solche Erlebnisse passiert sind, hat das Kind einen Schaden. Das Vertrauen des Kindes in den Vater ist zerstört. Mit so einer Kleinigkeit, der Vater ist sich gar nicht bewusst, was er da anrichtet. Und ihr müsst mal Eltern beobachten, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Da merkt man richtig, wie das Vertrauen ständig missbraucht wird, der Kinder. Die vertrauen grenzenlos. Und die nehmen alles wörtlich. Bis zum ungefähr 9. Lebensjahr nehmen die alles wörtlich. Verstehen kein zweideutiges Reden. Mach das bitte nie. Nie ein Kind reinlegen. Nie über ein Kind lachen. Nie über ein Kind sich lustig machen. Nie irgendwas Blödes sagen. Ich könnte noch alles erzählen, was meine Eltern mir erzählt haben. Zwischen 3 bis 5 Jahren. Und wie ich dann mit der Zeit kapiert habe, dass das gar nicht so ist. Das ist jetzt nicht so schlimm, der Schaden, aber dass es keine Hexen und Riesen gibt, wie es im Märchen dargestellt wird, das kann man schon noch irgendwie verkraften. Aber es hat auch in meiner Gottesbeziehung Schaden genommen, weil warum soll es alles nicht geben, Feen, und Gott soll es dann plötzlich doch geben, als Ausnahme? Denken wir zurück an den Vater. Gott ist nicht so. Der wird uns immer auffangen. Der wird uns nie fallen lassen. Der wird uns nie enttäuschen. Gott hält sein Wort. Das heißt, ich kann mich darauf stützen, wenn es geschrieben steht, dass er sein Wort hält. Trotzdem gibt es so Situationen, und ich werde gleich eine erzählen, wo man vielleicht Mühe hat, Gott zu vertrauen. Eine Situation, vielleicht habe ich es auch schon mal irgendwann erzählt, das war während der Bibelschulzeit und ich dachte, eine ganz bestimmte Frau soll meine Frau werden, eine Bibelschülerin. Und ich war deshalb so sicher, weil irgendwie so viel Zeichen und Wunder passiert sind, die alle darauf hindeuteten, das wird mal deine Frau, sage ich jetzt mal so. Und dann bin ich eines Tages zu dieser zu diesem Mädchen gegangen, habe sie gefragt und sie sagt nein. Dann dachte ich, na, sie hat halt Gottes Willen noch nicht verstanden, weiter gebetet. Und da sind wirklich unglaubliche Dinge passiert, dass ich todsicher war, das wird meine Frau. Und dann bin ich nach ein paar Wochen, dachte, jetzt hat Gott sie vielleicht auch rumgekriegt, ihr das auch klar gemacht, nochmal hin und sie hat wieder nein gesagt. Da fühlt man sich ganz schön verarscht. Entschuldigung für den Ausdruck. Und wisst ihr was? Ich kenne ganz viele, die sich so gegenüber Gott fühlen. Ja, was kann man dann tun? Ich habe damals gedacht, eigentlich hätte ich allen Grund, Gott den Rücken zu kehren. Das lasse ich mir noch nicht gefallen. Bisher hatte ich auch immer Gottes Führung so ganz klar und deutlich erlebt, Schritt für Schritt. Und es war auch manchmal mit Zeichen und Wundern und was weiß ich, das war einfach alles immer toll. Und plötzlich so eine Abfuhr. Gott lässt mich einfach da auflaufen. Da kommt man sich total blöd vor. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Jetzt bin ich gerade so frustriert, so enttäuscht von Gott. Was soll denn das? Was kann man machen in so einer Situation? Was habe ich gemacht? Ich habe mich an Gottes Verheißung geklammert, dass Gott gerecht ist, dass Gott keinen Fehler macht, dass Gott vollkommene Wege mit uns geht. Das heißt, der Fehler liegt bei mir. Der liegt sowieso immer bei mir, bei uns, bei dir. Immer. Gott macht ja keinen Fehler. Also muss ich mein Denken immer wieder korrigieren. Ich habe wohl vieles falsch verstanden oder falsch interpretiert oder falsch gefühlt oder falsch empfunden oder seine Führung missverstanden, was weiß ich. Gott macht keinen Fehler. Und dann habe ich mich an seine Verheißung geklammert und einfach Gott angebetet, obwohl in mir sich fast alles gesträubt hat, weil ich dachte, ich bin total verloren, ich bin total fallen gelassen von Gott. So habe ich mich gefühlt. Aber auf Gefühle muss man eh nicht so Rücksicht nehmen. Herr, du bist vollkommen, du bist gerecht, du machst keinen Fehler. Ich halte fest an dir. Egal, was ich gerade erlebt habe, das war ja nicht geändert, die Situation. Aber jetzt kommt's. Ich hatte eine unbeschreibliche Freude. Die Situation war immer noch so. Ich habe mir immer noch gedacht, da war alles falsch gelaufen. Ich habe immer noch gedacht, Gott hat irgendwas falsch gemacht. Er hat Erklärungsbedarf. Er muss mir irgendwie Rechenschaft darüber geben, vom Gefühl her. Aber ich habe ihn angebetet, ihm die Ehre gegeben. Und ihm vertraut, einfach vertraut, Herr, ich vertraue dir, obwohl das war. Ich vertraue dir trotzdem, jetzt erst recht. Und dann kam diese Freude, die war grenzenlos, das war wie eine Droge, ehrlich. Ich bin nur rumgehüpft wie so ein kleines Kind, wie die Hirschkälber da, wie in den Psalmen, wie sie da rumhüpfen. So bin ich da rumgehüpft. Und ich habe gedacht, ich spinne, also ich drehe gleich ab vor Freude, weil das ist ja nicht normal. Das ist nicht normal, Gott zu vertrauen. Das ist schwer, wenn alles wohl äußerlich dagegen zu sprechen scheint. Aber gerade dann, ich vertraue Gott. Der Hiob hätte auch Grund gehabt, Gott den Rücken zu kehren. Wenn man alle seine Kinder verliert und all seinen Reichtum und dann die Frau noch motzt, komm, sag Gott ab und stirb, hat die auch noch gegen sich. Da ist man ganz schön arm dran. Was macht er? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich halte an diesem Gott fest, egal wie die Umstände sind. Ich preise, ich lobe, ich bete ihn an. Das will Gott von uns. Wir sollen ja seinem Sohn ähnlich werden. Vertrauen. Haben wir dieses grenzenlose Vertrauen, dass wir jetzt schon wissen, egal was mir morgen noch passiert, ich kann ja jetzt umfallen und gelähmt sein. Letztens hatte ich ja meine Stimme verloren. Ja, ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Das war schlimm. Also wenn man nicht mehr reden kann, müsst ihr mal ausprobieren. Hört mal einfach 5 Tage auf zu reden. Das habe ich gemacht. Vom Arzt verboten zu reden. Da lernt man zuhören, glaubt mir's. Da sitzt man am Tisch und kommt sich vor wie Falschgeld. So muss es den. Ich konnte mich ja gar nicht beteiligen. Ich habe dann immer meine Sätze aufgeschrieben. Es dauert, bis man einen Satz formuliert hat und dann ausgeschrieben den allen zeigen muss. Da ist Reden doch ganz schön eine Entlastung. Dann kann man plötzlich, und dann habe ich fast die Krise gekriegt. Ja, was ist denn, wenn ich nicht mehr, wenn die Stimme gar nicht mehr kommt? Ja, ist das für Gott ein Problem? Dann will er mich halt so gebrauchen. Soll ich halt Bücher schreiben? Keine Ahnung. Oder nur noch zuhören als Seelsorge. Das ist eh das Beste, was sie tun können. Was haben die Freunde von Hiob gemacht? Das einzig Gute, was sie gemacht haben, 7 Tage geschwiegen. Am Anfang. Ja, wenn Gott sich das leisten kann, jemanden die Stimme, der zwar sonst immer so predigen sollte, plötzlich Stimme zu nehmen, dann, das ist doch nicht mein Problem, so nicht mein Bier. Dann wird Gott einen anderen halt zum Predigen berufen, dann werde ich halt ein Schweiger sein. Gott ist groß. Gott gebraucht uns so, wie wir sind. Aber vertrauen wir ihm? Ist das ein Problem? Da zeigt sich's dann, wie sehr wir Gott vertrauen, wenn dann so eine Situation kommt, die Stimme weg. Oder vielleicht ein schwerer Unfall. Oder wir, keine Ahnung, was noch alles die Woche passiert. Vertrauen wir dann Gott? Herr, deine Führung ist vollkommen, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und übrigens, das Beispiel, was ich am Anfang erzählte, das hat mir Gott dann schon erklärt, muss er aber nicht. Da kam ich dann in eine Gemeinde, wo 2 junge Männer waren, die hatten genau das Gleiche erlebt. Die dachten, eine bestimmte Frau sei für sie bestimmt und dann haben sie mit Gott gehadert und rebelliert. Und wenn ich dasselbe Erlebnis nicht gehabt hätte, hätte ich die gerichtet. Wie könnt ihr nur, ihr seid so ungeistlich und ihr habt falsch gebetet, was weiß ich, was mir alles eingefallen wäre. Und jetzt konnte ich auf einer Stufe mit ihnen, ja, ich habe das auch erlebt. Manchmal ist Gott nicht so zu verstehen. Und inzwischen habe ich viele ähnliche Erlebnisse gehabt in den 27 Jahren mit dem Herrn, wo ich Gott nicht verstanden habe, wo ich immer wieder dran denke, muss ich auch nicht. Was will Gott? Ich soll ihm vertrauen und ich darf ihm vertrauen. Ich muss nicht alles verstehen, was mir passiert im Leben. Das ist egal. Hat Hiob auch nicht verstanden. Und wir können sogar das Buch Hiob lesen und wissen, wir wissen sogar, warum er gelitten hat, weil es einen Handel gab zwischen Satan und Gott. Das heißt, wir wissen viel mehr. Und er musste das erleiden, ohne das zu wissen, das ganze Leid. Und dann noch die tollen Ratschläge der Freunde, die auf ihm rumgehackt haben. Das kann manchmal verletzend sein, Ratschläge. Herr, dennoch bleibe ich stets bei dir. Das lässt sich so schön singen, aber das muss eine Lebenshaltung sein. Das muss einfach in uns lebendig sein. Ich bin für dich da, egal was passiert. Das ist unsere Haltung. Das dritte, von Gott reden. In der Apostelgeschichte gibt es ja so einige schöne Stellen. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 13, als Petrus und Johannes praktisch Zeugnis gegeben haben, haben sich alle gewundert. Sie wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also sie haben einfach erzählt, was im Herzen war von Gott, und das Volk oder auch die Obersten haben gestaunt. Wie können die nur so reden? Und dann in Vers 20 heißt es, also ihnen wurde ja verboten, hört auf damit. Und dann sagen sie, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören. Und das ist das, was ja auch in unserer Jahreslosung steht, dass wir davon reden, von den guten Taten Gottes. Verkündige all dein Tun. Wir sollen Menschen weitersagen die frohe Botschaft. Aber von was reden wir? Wenn man jetzt so mal den Tag über überlegt, was reden wir eigentlich so hauptsächlich den ganzen Tag über? Oder was ist uns wichtig? Ich werde nie vergessen, ich war in der Gemeinde in Senftenberg. Und kaum war Gottesdienst zu Ende, und dann hatten wir ja noch zusammengestanden und geredet. Und da waren so ein paar Formel 1, damals war Michael Schumacher noch Formel 1 Weltmeister oder kurz davor wieder einer zu werden. Und da war das Thema nach dem Gottesdienst noch im Gemeinderaum, Thema Formel 1. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich wurde dann zum Formel 1 Fan, weil das war plötzlich so ein Thema, von dem er ständig geredet hat. Jetzt bin ich keiner mehr, weil ich in einer anderen Gemeinde bin. Das prägt uns auch, mit wem wir zusammen sind, mit wem wir uns treffen. Wenn wir mit geistlich gesinnten Geschwistern zusammen sind, dann redet sich's leichter über geistliche Dinge, als wenn wir mit Menschen zusammen sind, die nur Probleme haben. Probleme sind ja, haben wir schon gelernt, dazu da, um sie bei Gott abzugeben. Gott ist doch derjenige, der für die Probleme zuständig ist. Nicht wir. Wir haben gar keine Probleme. Wir haben nur Segen. Probleme sind immer für Gott. Der kümmert sich, oder? Leider wollen wir uns gerne selber kümmern. Und das ist Stolz. Wenn ich viel Probleme habe, dann bin ich ein stolzer Mensch, der so einfach nicht loswerden will. Wie Raffgier. Kennt ihr Raffgier? Man will alles haben. Ich habe am liebsten alle Probleme. Wir haben Gäste bei uns, die haben dann alle möglichen Krankheiten plötzlich. Wenn irgendein Gast eine Krankheit hat, dann haben andere plötzlich auch dieses Leiden. Ich kann es schon nicht mehr hören, was da alles immer wehtut. Und wie oft wir da zum Arzt fahren. Man kann ja nicht ins Herz gucken, kann ja oft was sein, aber oft ist es psychosomatisch. Selbstgemacht. Es gibt auch Menschen, denen geht's körperlich so dreckig und die reden nicht davon. Die reden nie davon. Die jammern nie. Geistlich gesinnte Menschen gibt's auch. Aber die meisten raffen, ich will meine Probleme behalten. Und das ist auch bei uns im Helpsender. Am schwierigsten ist es, bis jemand einfach loslässt. Weil man meint ja, ich habe ein Recht darauf, dass es mir so geht, weil ich habe das und das und das in der Vergangenheit erlebt. Ich habe ein Recht darauf, dass es mir jetzt so schlecht geht. Hör mir gefälligst zu. Nimm Anteil an meinem Problem. Kümmere dich um mich. Und viele fallen drauf rein. Keine Angst, wir sind nicht unbarmherzig im Helpsender. Wir gehen nicht da lieblos erstens, zweitens, drittens, zack, 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 geistlich verarbeitet. Das dauert viele Monate, bis derjenige kapiert, Mensch, ich drehe mich ja nach unten. Von Gottes Taten reden, ist das wirklich das, was in unserem Herzen ist? Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Von was ist es denn voll? Vom Gejammer? Oder vom Herrn? Sind wir begeistert davon, vom Herrn Jesus zu erzählen? Das ist oft, wenn man jung bekehrt ist, vielleicht mehr vorhanden, mag sein, aber das kann man auch immer wieder auffrischen, diese Begeisterung. Und ich erlebe immer wieder, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als vom Herrn Jesus zu erzählen, oder wie er mich, wie er uns alle gerettet hat. Und jetzt hatte ich öfter mal die Gelegenheit, vor einer Woche war ich in Paderborn bei Christen im Beruf, vor 60 Leuten nach dem Frühstück, wie so ein Frauenfrühstückstreffen, nur gemischt, hatte ich dann 75 Minuten Zeit und habe die gefüllt, indem ich einfach von Jesus erzählt habe, wie er mich erlöst hat und wie ich jetzt mit ihm lebe. Und wenn man dann erstmal so drin ist, man möchte gar nicht mehr aufhören, kennt ihr das? Man will am liebsten immer weiterreden, mal die Zeit um 75 Minuten, ganz schön lang. Aber solange die Stimme ja noch da war, wollte der Herr wahrscheinlich das weiterreden, keine Ahnung. Ja, dann musste ich hinterher noch eine Stunde reden mit allen, die dann Fragen hatten. Aber es gibt nichts Schöneres, als den Herrn zu bezeugen. Wir müssen aber auch begeistert sein von ihm. Mein Sohn hat sich gerade eine Kamera zu Weihnachten gewünscht, so eine Action-Kamera, die heißt GoPro. War wahrscheinlich die gleiche, die Michael Schumacher auf dem Helm hatte, als er seinen Unfall hatte. Ein richtig wertvolles Ding, da hat er lange gespart und weil das Weihnachtsgeld hat gar nicht gereicht. Aber die ist so klasse. Natürlich nur, wenn man eine Action-Kamera braucht und sich wünscht. Aber der schwärmt davon, der redet nur von der GoPro und was die alles kann und was der alles für Tricks mit der herstellt und begeistert und kann dann fast nichts anderes mehr denken. GoPro. Schwärmen wir von dem, wovon wir begeistert sind? Ist es wirklich unser Herr? Oder was füllt uns denn aus? Sollte nicht diese Liebe immer wieder neu aufflammen? Was tut denn Gott? Er hat uns gerettet. Er hat uns von Sünden befreit. Er hat meinem Leben Sinn und Hoffnung geschenkt. Ich hoffe, ich kann das sagen. Also an deiner Stelle, du kannst es sagen. Sinn und Hoffnung. Freude? Spätestens heute wissen wir. Ja. Ja, macht er das auch einfach so? Vielleicht gerade ein Beispiel dazu. Da heißt es in Jakobus, Kapitel 1, Vers 2, vielleicht kennt ihr die Stelle, wir sollen uns freuen, wenn wir in mancherlei Anfechtung fallen. Na, Jakobus. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Das steht jetzt einfach so da, wo man dann denkt, das passt ja nicht. Also eine Anfechtung ist ja eigentlich was Unangenehmes, oder? Ist ja nicht so, dass wir begeistert sind davon, wenn eine Anfechtung kommt. Aber mein Sohn macht jetzt Abitur und für die Abiturprüfung, da muss man eben 12 Jahre Schule hinter sich haben. Da muss man zugelassen sein, um die Abiturprüfung überhaupt bestehen. Das heißt, man darf nie sitzen, aber man muss ja auch bis zu dem Schuljahr hingekommen sein. Oder meine 17-jährige Tochter hat jetzt ihren theoretische Führerscheinprüfung gemacht. Da musste sie lernen dafür. Der Test ist dann vielleicht nicht so angenehm. Aber man ist zugelassen, getestet zu werden. Versteht ihr den Gedankengang? Man ist reif, endlich reif fürs Abi, endlich reif für den Führerschein, endlich reif für die Glaubensprüfung. Und deshalb darf ich mich freuen. Wir denken ja dann, oh nein, muss jetzt diese schlimme Sache passieren in meinem Leben? Das sieht man, wir denken wieder nur an uns. Im Himmel, wenn wir mal begeistert Gott preisen und sagen, Herr, hast du doch noch viel mehr Not geschickt, da wäre ich noch mehr gereift. Das werden wir im Himmel sagen, da wette ich für. Aber hier sehen wir immer nur, oh nee, muss das jetzt sein? Und da kommt gerade eine Geldnot, da leuchtet gerade das Öllämpchen auf. Da ist man begeistert. Was können wir machen? Die nächste Anfechtung kommt bestimmt, das garantiere ich euch, wahrscheinlich noch heute. Was können wir machen? Was steht hier? Wir sollen uns freuen, ja, aber so hohl. Gut, jetzt habe ich zwar kapiert, es klingt logisch, die Folge davon ist, dass ich reife, dass ich geduldiger werde und das ist alles schön und gut. Ich kann es dann intellektuell verstehen, aber das dauert ja auch eine Weile, bis man es dann endlich verstanden hat und dann noch einsieht vielleicht. Ich kann auch einfach beten und sagen, so habe ich es mal gemacht. Da habe ich einen Telefonanruf bekommen und er war alles andere als ermutigend. Der war einfach wie so ein Schlag auf den Kopf. Und dann liegst du da auf dem Boden bis platt. Und kurz zuvor hatte ich aber mich mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Da ist mir sofort durch Gottes Geist, sage ich jetzt mal so fromm, der Vers in Erinnerung gerufen. Da steht, erachtet es für lauter Freude. Gerade habe ich so einen Schlag abbekommen durchs Telefonat. Und da habe ich gebetet, Herr, ich verstehe es jetzt überhaupt nicht. Aber ich habe ja gerade gelernt, ich soll mich jetzt freuen. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber wenn du sagst, ich soll mich freuen, weil jetzt eine Anfechtung kommt, dann tue ich es einfach. Dann sorgst du eben für die Freude, dass sie auch kommt. Ihr könnt ja jetzt raten, aber das war dann auch so. Warum? Vertrauen. Gott das Wort ernst nehmen. Das zeigt sich dann in solchen Situationen, ob ich es ernst nehme. Ob ich da am Boden liege und jammere und jammere und jammere. Oh nein, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Das hat mir auch nicht gepasst. Aber gibt mir das Recht, Gott nicht anzubeten? Dazu bin ich doch da, um Gott anzubeten, um Gott die Ehre zu geben. Und dann ist doch jede Anfechtung endlich wieder Erinnerung. Ach, ich hab's ja vergessen, ich muss ja Gott anbeten. Weil das tun wir ja gar nicht so oft, oder? Und dann ist es die Gelegenheit, jetzt bete ich wieder Gott an. Jetzt erst recht. Ich sage das ganz, ganz oft bei Anfechtungen. Jetzt erst recht. Jetzt bin ich erst recht für den Herrn da und tue seinen Willen. Edge Teufel, kannst mich mal. Ich bin dann aufgestanden. Ihr kennt es ja schon, wie die Mastkälber da rumgehüpft. Wie eine neue Droge. Die Freudendroge, die ist biblisch, die steht hier. Voller Freude. Das Problem war ja gar nicht geändert, es war immer noch da. Aber die Freude war im Herzen, weil ich einfach mich freuen wollte. Und die Gott vertraute, Herr, ich will einfach dir gehorsam sein. Wie ich dankbar sein kann, kann ich mich auch einfach freuen. Im Herrn, freuen im Herrn. Und jetzt kommt's. Ein Tag später hat sich das Problem gelöst. Wenn ich jetzt Gott Vorschläge gemacht hätte, wie das zu lösen wäre, ich wäre nicht drauf gekommen. Ich hätte keine Lösung gehabt. Manchmal macht man Gebetsvorschläge. Kennt ihr das? Man betet und macht Gott Vorschläge, wie er das Gebet erhören könnte. Meistens ja so, wie wir es uns wünschen. Aber auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und dann hat sich das Problem gelöst auf viel wunderbare Weise, wie ich es mir hätte erträumen können. Möchte es jetzt näher ausführen. Und dann war plötzlich der Grund der Freude auch da. Also, dann konnte ich mich freuen, aber ich hatte mich ja schon den ganzen Tag gefreut. Die Vorfreude ist eh die schönste Freude. Wir dürfen uns einfach freuen. Gott macht keinen Fehler. Der richtige Blick ist entscheidend. Ich muss, glaube ich, langsam zu Ende ansetzen. Denken wir an den Missionar Gottfried Röhricht, von dem habt ihr ja auch hier wahrscheinlich einiges gehört. Willi hatte mir gesagt, seine Rundbriefe lesen sich wie die Apostelgeschichte. Und jetzt kam noch dieser noch obendrauf, wird man von Kidnappern entführt, Halleluja. Was gibt's Schöneres? Wahrscheinlich brauchten aus Gottes Perspektive diese Kidnapper endlich mal die frohe Botschaft, die kannten die noch nicht. Und dann haben die sogar zugehört. Kann irgendwas mir passieren, was Gott nicht einfach was aus den Fingern geleitet? Kann irgendwas Gott überraschen? Irgendwas passiert und wir denken, oh, das hat Gott wahrscheinlich vergessen. Nee, ist alles. Unser letzter Atemzug steht schon fest. Gott wird nichts entgleiten. Deshalb kann ich mich jetzt schon freuen auf alles, was kommt, ob das Freude oder Leid ist. Ich vertraue einfach ihm. Der rechte Blick ist entscheidend. Gott zu nahen. Tanke ich wirklich auf im Wort Gottes? Ihr müsst ja nicht jedes Jahr einmal lesen. Aber macht euch trotzdem einen Plan. Vielleicht in 2 Jahren oder wie lange auch immer, aber dass man kontinuierlich Gottes Wort liest. Und immer wieder bereit ist, Herr, rede du zu mir, betend lesen. Und ich weiß, wie schwer es ist. Eine Stunde beten ist anstrengender als 8 Stunden arbeiten, finde ich. Das ist einfach anstrengender. Aber das ist das, was die Welt verändert und was mich verändert, wenn ich ein Beter bin. Gott vertrauen, ruhig mal etwas wagen. Gott, gib dich nicht damit zufrieden, ach, ich bin Hauptsache gerettet und wärme jetzt den Stuhl, wo ich sitze. Nee, ich bin für Gott da, nicht, dass der Stuhl gewärmt bin. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche großen Dienste zu tun. Einfach die innere Haltung, ich gehöre Gott und ich lasse mich von ihm einsetzen, egal was er von mir will. Und dazu gehört eben das Dritte, von ihm reden, bei jeder Gelegenheit oder auch Nicht-Gelegenheit. Und jetzt auf der Herfahrt dachte ich schon, oh, ich fahre nachher nochmal bei dem Tankwart vorbei, der vorhin selbst unter Flehen, sage ich jetzt mal, mir nicht entgegenkam. Und sag ihm, wissen Sie was? Gott ist gnädig. Und er möchte Sie beschenken, obwohl Sie es jetzt nicht verdient haben. Sie haben mir nicht 10 Euro geliehen oder ein bisschen Öl geliehen, obwohl ich so viel angeboten hätte. Und ich schenke Ihnen jetzt einfach 10 Euro, damit Sie sich erinnern, so handelt Gott. Der beschenkt uns einfach, selbst wenn wir es ablehnen, uns beschenken zu lassen. Mal gucken, wie er reagiert. Aber es ist einfach eine Gelegenheit, oder? Ich könnte ja auch hinfahren und ihn zusammenstauchen, weil er so doof war. Aber ich habe es weder vorhin gemacht, sonst würde ich ja jetzt nicht mehr mich trauen hinzufahren. Sonst könnte ich höchstens hinfahren, um mich zu entschuldigen. Gott hat mich irgendwie davor bewahrt, unruhig oder laut zu werden. Und dann kam ja der dritte Kunde, der hat ja dann auch geholfen. Wahrscheinlich war das auch so eine, nicht wahrscheinlich, das war auch so eine Versuchung. Wie werde ich damit umgehen? Vertraue ich Gott? Freude im Glaubensleben. Ich denke, ganz entscheidend wichtig, wir müssen uns Gott nahen, wir müssen ihm vertrauen und wir müssen von ihm reden. Das gehört alles dazu. Amen.